Ja, herzlich willkommen zu dieser morgendlichen Veranstaltung Der weibliche Weg des Erwachens, Erwachen des Schoßes. Ich möchte mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin Majona Biss und ich beschäftige mich seit 18 Jahren mit dem Thema Erwachen des Schoßes, angefangen von der eigenen Heilungsreise. Darüber werde ich später noch mehr berichten. Und es war so, nachdem ich selber Heilung erlangt hatte, der Schoß erwacht war, habe ich angefangen, das Wissen in die Welt zu geben und gebe seitdem Kurse, ich nenne es Frauentempel für Frauen. Ich begleite Frauen in Einzelsitzungen in Freiburg, das ist meine Praxis. Ich gebe Jahrestrainings im Tempel der Weiblichkeit. Und ich hatte vor 6 Jahren, gab es den inneren Ruf in mir, diese Arbeit an der Heilung des kollektiven Weiblichen noch weiter ins Bewusstsein und in die Öffentlichkeit zu bringen. Und habe dann Kongresse organisiert, Frauenkongresse, Erwachen einer neuen Weiblichkeit, denn wenn der Schoß erwacht, erwacht die Weiblichkeit. Und auch Frauen-Männer-Kongresse, wo es um die Heilung und die Versöhnung zwischen Frauen und Männern geht, weil das geht damit einher. Ja, und jetzt, wenn es um den weiblichen Weg des Erwachens geht, das Erwachen des Schoßes, da geht es ganz zentral um weibliche Spiritualität und auch um weibliche Sexualität. Und darüber kann ich natürlich jetzt viel erzählen, ich werde auch dem Worte geben, aber schlussendlich ist es was, was man erfahren muss. Und so möchte ich gerne heute beginnen mit einem kleinen Geschmack von Erfahrungsraum. Dazu würde ich euch bitten, einmal aufzustehen. Spür deine Füße auf dem Boden. Kannst dir vorstellen, wie sich deine Fußchakren zur Erde runter öffnen. Deine Füße leicht in den Boden einsinken. Nimm deinen Atem wahr, lass dich über die Füße zur Erde runter ausatmen. Deine Knöchel, deine Knie sind weich dabei, nicht durchgestrickt. Dein Becken ist locker, Schultern locker. Lass dich wie innerlich tiefer in deinem Gewicht nach unten sinken, über die Füße ausatmen zur Erde. Vorstellen, wie aus der Mitte deiner Fußsohlen Wurzeln in die Erde wachsen. Ein richtig innerliches Absenken über deine Wurzel. In das Herz von Mutter Erde hinein. Ausatmen durch die Wurzel zur Erde runter. Dann lass dich aus der Erde einatmen und zieh die Kraft der Erde mit dem Einatmen über deine Wurzeln, deine Füße, in deine Beine, in deinen Schoßraum, in dein Becken. Tiefe, lange Atemzüge. Richtig die Energie aus der Erde einatmen. Hochholen deinen Schoß. Und wieder ausatmen zur Erde. Vielleicht bewegen sich deine Beine und dein Becken leicht mit. Hol dir die Kraft von unten, Yin-Kraft, die uns von unten nach oben durchströmt. Das ist die Kraft, die uns Frauen nährt, in unserer weiblichen Energie, die unseren Schoßraum nährt.
kurz schauen. Holt die Energie aus der Erde, könnt es auch mit den Händen unterstützen. Beine sind leicht geöffnet. Die weibliche Energie zu nähren und auch die weibliche Spiritualität, das ist immer wie ein Abwand von der Erde, nach oben uns durchströmend. Das Männliche ist eher ein Download. Wir sind jetzt beim Upload. Man lässt den Atem als nächstes weiter nach oben gehen, bis zum Herzen. Die Energie bis zum Herzen zu atmen. Aus der Erde. Du kannst es mit deinen Händen unterstützen. Und dann lass deine Hände sich nach oben öffnen und weiter werden. Dich ausbreiten. In die Weite des Universums. Wie ein Baum, der tiefer Wurzel steht in der Erde und die Zweige weit in den Himmel streckt. Das Weibliche ist die empfangende Kraft. Das Weibliche wird wie zu einem Gefäß, dass ich vom Göttlichen durchströmen lassen kann. Lass dich innerlich weit werden zum Gefäß und zu empfangen all den Segen, der vor uns zur Verfügung steht. Und wenn du magst, kannst du den Kopf noch nach hinten legen. Eine Geste der Hingabe. Die Hingabe ist der weibliche Weg in der Spiritualität. Bhakti. Hingabe ans Göttliche. Ganz körperliches Fühlen. Ganz körperliches Hingeben. Ganz körperliches Erleben in jeder Zelle. Langsam wieder nach unten sinken zu deinem Herzen. Sie auf dein Herz legen. Das weibliche Erwachen öffnet sich in der Öffnung des Herzens und drückt sich aus in der Liebe, die in deinem Herzen aufgeht. Liebe und Mitgefühl, was von hier in die Welt strömt und alles, was ist, umarmt. Allem Ja sagt, dass es ein Herz schließt, integriert, nichts ausschließt. Und dann lässt deine Hände weiter nach unten sinken auf deinen Schoßraum. Du kannst hier das Schoßraum-Mutra machen, das ist das Dreieck über der Gebärmutter. Und lass dich hier in deinen Schoßraum atmen, die Männer ins Becken, ins Haarraum. Unser Schoßraum ist unser heiliger Tempel, wenn er erwacht. Wenn er erwacht, spüren wir den göttlichen Funken in unserem Schoß. Unser Schoß ist Schöpfungsraum. Ein Tor zum Endlichen. Ein Tor tief zur Mutter Erde und ein Tor ins All. Ein Tor in die eigene Seele und ein Tor für andere Seelen, die sich hier inkarnieren. Wie ein Bindeglied zwischen Himmel und Erde. Das ist unser Schuss. Sexualität ist heilig. der Schoß erwacht, ist Sex und Spirit eins, untrennbar verbunden. Im Schoß ist unser Zyklus. Und unser innerer Zyklus verbindet uns mit dem äußeren großen Zyklus. Zyklus des Mondes, der Jahreszeiten, des Lebens und Werdens. Hier birgt sich tiefe Weisheit über die Gesetze des Lebens. Und hier ist unsere Intuition. Und erlaube dir, aus deinem Schoßraum eine sanfte kleine Bewegung entstehen zu lassen. Es gibt viele Wege, wie dein Schoßraum erwachen kann. Ich werde viel über den Weg von Berührung und Reinigung sprechen, aber auch Bewegung. Dich aus deinem Schoßraum bewegen zu lassen, kann eine Tür sein für Lebendigung, für Bewusstwerden. Bauchtanz ist ein uraltes Relikt aus dieser Zeit, wo Frauen noch tiefer mit dem Frauenwissen im Schoß verbunden waren, wie sie die Kraft hier aktivieren können. Größer werden, aufsteigen vom Schoß ins Herz, in die Arme. Der Schoß ist das Zentrum, aus dem es sich heraus tanzt, in der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Lass dich diese Verbindung ertanzen, in die Verkörperung. Und als es langsam zur Ruhe kommt, kannst du die Hände nochmal auf deine Schoß legen. Noch einen Moment nachspüren. Wie fühlt das sich jetzt an? Hat sich durch diese kleine Übung vielleicht schon was verändert? Was ist präsent in deinem Schoß? Du kannst jetzt einfach ein Wort dazu aufsteigen lassen, es in den Raum sprechen.
Wärme.
Archaische Kraft.
Was noch?
Freiheit. Öffnung.
Freude.
Geborgenheit.
Freiheit.
Ein erster kleiner Geschmack, ich glaube, ich mache doch mit Nico. Meine Erfahrung und meine Ansicht ist, dass ich das Gefühl habe, weibliche Sexualität und weibliche Spiritualität ist was, was nicht viele Frauen mehr kennen. Und das ist auch überhaupt kein Wunder. Wenn wir schauen, dass wir aus Tausenden von Jahren Patriarchat kommen, wo weibliche Spiritualität und weibliche Sexualität massivst unterdrückt wurde, verletzt, missbraucht. Da ging gar nichts anderes, als uns davon abzuschneiden. Nur es ist so tief geschehen, die Wunde so tief, dass viele Frauen gar nicht mehr wissen, was ist überhaupt weibliche Sexualität, was ist weibliche Spiritualität. Die Worte klingen schön, aber gibt es die Erfahrung dazu, wirklich eine verkörperte Erfahrung von innen her? Das haben nicht viele Frauen. Vielleicht die Frau, die hierher kommt zu dem Festival, da ist es vielleicht schon hier und da lebendiger geworden, aber im Allgemeinen schläft das ziemlich. Es ist Angst entstanden, es ist Scham entstanden. Scham, uns in unserer spirituellen Kraft zu zeigen. Ich erlebe das immer wieder, wie zum Beispiel einfach diese Geste. Die Arme breit machen, mich öffnen zum Himmel. Das ist eine uralte Geste von Göttinnen. Es gibt viele Göttinnenstatuen, die Mondgöttinnen, die so mit erhobenen Armen stehen. So eine einfache Geste zu machen, die uns eigentlich total eigen ist. Das in der Öffentlichkeit zu machen, oder selbst in der Gruppe, ist schamvoll besetzt. Es ist schamvoll gesetzt. Warum? Es ist so geworden, nicht weil es uns so eigen ist. Es ist eine urweibliche Kraft, uns in diese Öffnung, diese Hingabe zu begeben. Oder auch, was wir gemacht haben, das Schoßraum-Mudra. Mich so hinzustellen und darin gesehen zu sein, erzeugt bei vielen Frauen Scham. Boah, das kann ich nicht machen. Und Frauen fühlen sich da unsicher, weil sie in der Kraft des Schoßes noch nicht angekommen sind. Und es ist klar, wenn ich hier nicht angekommen bin, dann exponiere ich hier etwas, wo ich gar nicht zu Hause bin, und das erzeugt Angst oder Scham. Aber all das ist geworden, weil wir uns so sehr aus dieser Kraft entfernt haben.
Frauen sitzen ja in der Öffentlichkeit auch meistens die Beine
überschlagen. Ne? Das.
Ja, ist zum Beispiel auch ein Ausdruck von dem hier offen, kann ich nicht, also zeige ich nicht, bin ich hier in meiner Kraft. Frauen, die hier in ihrer Kraft sitzen, die können hier die Beine öffnen. Ich sitze vor allem, wenn ich jetzt spreche, gerne so, weil hier öffne ich mich im Schoßraum in meiner Kraft. Aber wenn ich hier nicht zu Hause bin, dann ist das erstmal eine unsichere Haltung, eine etwas gefährliche Haltung. Weil es könnte hier etwas geschehen, darüber spreche ich auch nur. Für mich war das lange Zeit auch sehr Angst und Scham besetzt, weibliche Sexualität und Spiritualität. Das war mein eigener Lebensweg, das zu befreien in mir. Und darüber möchte ich jetzt zunächst berichten. Meine Suche begann schon sehr früh, in meinen 20er Jahren. Da war ich sehr fasziniert von Göttinnenstatuen, die ich sah, oder Bildern von Göttinnen. Ich habe die angeschaut, stundenlang mit denen meditiert und habe mich gefragt, was bringt diese Frauen, die ich hier sehe, so in ihre Kraft? Die haben so eine Würde ausgestrahlt, so eine tiefe Verbindung mit ihrer weiblichen Kraft und Weisheit. Ich war davon weit entfernt. Und ich fragte mich, wie könnte mein Weg dahin aussehen? Wie komme ich in diese Kraft? Weil ich mir sicher, ich hatte sie auch. Aber weit verschüttet. Ich habe mich dann viel mit Matriarchaten beschäftigt, überhaupt mit viel weiblicher Forschung, die es so gibt. Das waren gute Inspirationen für mich, aber zunächst eben nur Inspirationen über den Mind. Was mich dann tiefer in die eigene Verkörperung geführt hat, war der Weg der Krankheit. Ich hatte Unterleibskrankheiten. Und das ging eine ganze Zeit. Erstmal, wo ich sehr verzweifelt damit war und noch keinen Weg der Heilung fand, bis ich beschloss, meinen Weg der Heilung zur obersten Priorität zu machen. Bis dorthin fühlte ich mich sehr abgeschnitten von oben und unten, so wie viele Frauen sich abgeschnitten fühlen von oben und unten und wo auch Sex und Spirit sich getrennt anfühlt. Das war bei mir auch alles so. Es fühlte sich ja dunkel an, nicht bewusst, eher verknotet. Ich lebte Sexualität und fand sie eigentlich auch ganz gut, aber anscheinend war es nicht wirklich meine. Das hatte ich aber damals noch nicht gewusst. Mir ist erst später klar geworden, wie viel ich über meine Grenzen ging, ohne es zu bemerken. Aber mein Körper hat es bemerkt und hat es quittiert mit diesen Unterleibskrankheiten. Körper ist weise. Und wenn ich auf die Weisheit meines Körpers lausche, dann führt er mich. Dann bringt er mir, zeigt er mir, was gestört ist, wo ich nicht meiner Wahrheit entsprechend lebe. Ja, so wurde das, diese Krankheit in meinem Unterleib zu meinem Weg. Das ist wie mein Schoß hat mich gerufen, hinzulauschen und wirklich ganz genau, noch genauer, noch genauer hinzulauschen. Und wirklich bis auf den Grund zu kommen, was für mich Heilung bringen kann. Und ein zentraler Schlüssel in diesem Weg, was ich fand, was mir Heilung gebracht hat, was mir die Tür aufgeschlossen hat, war das Kennenlernen der Yoni-Massage. Das ist eine ganz intime Form der Schoßraumheilung. In dieser Art der Schoßraumberührung und der Yoni-Berührung geschieht ganz bewusste, absichtslose und achtsame Berührung des ganzen Intimbereichs, die nichts will, außer dass ich mich fühle. Aber sie will mich nirgendwo hinbringen. Sie bringt mich in tiefsten Kontakt mit meiner eigenen weiblichen Essenz und mit meiner Wahrheit und mit allem, was ich bis dahin verdrängt habe, manchmal ohne es zu merken. Bewusste Berührung im Schoßraum lässt den Schoß bewusst werden und Schritt für Schritt erwachen. Und so ging meine Reise über einige Jahre, dass sich Schicht um Schicht gezeigt hat an Gefühlen, die da eingefroren waren. Viele Tränen, die geweint wurden, viel Schmerz, der durchfühlt wurde, Wut, die sich ausgedrückt hat, zu einem tiefen Reinigungsprozess. Ich habe Frauenforschungszeiten initiiert, weil ich wirklich, ich wollte auf den Grund, ich wollte heil werden und ich wollte das Gefühl haben, ich bin tief in mir angekommen. Ich weiß, wer ich bin als Frau, ich kenne mein sexuelles Wesen, ich kenne mein spirituelles Wesen. Ich wollte da ankommen. Drum, ja, habe ich alles dafür in die Wege gesetzt. Frauenforschungszeiten über 2 Jahre hinweg, sehr intensive Zeiten, also 6 Wochen am Stück, wo wir auf eine Insel gingen, um 6 Wochen in einem Häuschen am Meer miteinander zu forschen. Was ist weibliche Spiritualität? Was ist weibliche Sexualität? Wo wir uns sehr viel Yoni-Heilmassagen gegeben haben, Schoßreinigungszeremonien durchführt haben. Tiefste Heilungsrituale in unsere Angst, in unserem Schmerz, in unsere Scham zu gehen. Sehr viel experimentiert, bis wir herausgefunden haben, was uns Heilung bringt und eben Heilung geschah. Tiefe Heilung geschah im Kreis der Schwesternschaft, sondern Arbeiten in Verbundenheit von Schwesternschaft, im Vertrauensraum von Frauen, der auch eine ganz tiefe Heilkraft für diese Arbeit ist. Unbedingt nötig für diese Arbeit. Ja, nach diesen 2 Jahren, dieses intensiven, mich der eigenen Heilung zu wenden, war ich da angekommen. Ich war endlich da angekommen, wo ich vorher nur die Sehnsucht danach hatte. Ich fühlte mich angekommen, mein Schoßraum. Mein Schoß war ein lichter Ort, ein lichter, lebendiger, warmer Ort, in dem ich Weite fühlte. Weite, Verbundenheit, tiefe Verbundenheit mit der Erde, mit mir, mit meiner Kraft. Ich meine Würde spürte, meine Würde. Meine Würde steigt auf aus meinem Schoß, wenn ich hier zu Hause bin. Die erste Yoni-Massage, nochmal einen Sprung zurück, das war wie das Öffnen einer Tür zu einem geheimen Tempel, den ich noch nicht kannte. Aber es war ein spaltbreit Öffnen dieser Tür. Zuvor las ich immer nur in diesen Büchern, es gibt den heiligen Tempel hier. Es hörte sich so schön an, aber ich konnte ihn noch nicht fühlen. Diese erste Yoni-Massage öffnete die Tür und das ließ mich nicht los, bis ich da angekommen war, was hinter der Tür sich alles verborg. Und das war nicht nur ein Raum, das waren ganz viele Räume. Es ist wie ein Tempel, den wir hier haben, mit ganz vielen verschiedenen Kammern von Bewusstseinsräumen. Multidimensional. Eine wunderschöne Reise, die sich wirklich lohnt für jede Frau, was sie hier entdecken kann. Wir wissen oft gar nicht, was hier liegt. Wir wissen es nicht. Wir haben es vergessen, es hat sich so verborgen. Ja, da kam ich an, nach all den vielen, also Jahren des Suchens und dann Findens. Und dann war der klare Impuls in mir, das muss in die Welt. Das möchte ich ganz vielen Frauen zur Verfügung stellen. Es fühlte sich so kostbar an, so wesentlich und so wichtig. Und ich begann dann eben Frauentempel-Seminare anzubieten und Einzelsitzungen zu geben. Und das zog sich durch bis jetzt. Es wurde zu meinem Weg. Sozusagen der eigene Weg der Heilung wurde zu meinem beruflichen Weg. Und in diesen vielen Jahren, jetzt seit 16 Jahren arbeite ich so mit Frauen, wurde mir sehr, sehr deutlich, das, was ich für mich da erspürt habe, das ist kein Einzelfall. Ich konnte mehr und mehr sehen, dass der Schoß der meisten Frauen im Grunde schläft. Und dass sich da was ganz Wesentliches im Schoß der Frau verschlossen hat. Dass die wenigsten Frauen den Schoß als heiligen Tempel kennen. Und das ließ mich natürlich fragen, warum? Wie kommt das? War das schon immer so? Warum ist der Schoß der Frau so verschlossen? Und da kam ja das frühere Wissen, was ich studiert hatte über Matriarchate und den Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. Warum? Wie ging das vonstatten? Kam mir dann zu Hilfe in meinem tiefen Verstehen dessen. Und für mich ist ganz klar, dass unser Schoß sich so verschlossen hat, ist eine Folge der tausenden von Jahren Patriarchat, wo die weibliche Sexualität eben massiv verletzt, vergewaltigt, gedemütigt, unterdrückt wurde. Es ist so, dies, der Schoßraum, ist der Ort der höchsten weiblichen Kraft. Wenn eine Frau hier verbunden ist, sie ist einfach im Zentrum ihrer Kraft. Und dieses Zentrum musste natürlich verletzt und geschwächt werden. Geschwächt werden, um patriarchale Struktur, also die Dominanz des männlichen Prinzips, durchzusetzen. Es ist wie, wenn man ein Land bekriegt und schwächen möchte, dann geht man auf die Hauptstadt und zerbombt die Hauptstadt. Ja, dann hat man die Zentrale schon mal getroffen. Das Land ist sehr geschwächt und geht nicht auf ein Dorf. Und so ist es im Körper der Frau. Hier ist sozusagen unsere Hauptstadt im weiblichen Körper. Und wenn die geschwächt wird, dann ist das ganze weibliche System geschwächt. Und das geschah auf vielerlei Weise. Ich habe mich mit den alten Mythen befasst, die Abbilder sind von dem Übergang vom Matriarchat zum Patriarchat. Im Matriarchat hatten wir ganz viele Göttinnen, die autonome Göttinnen waren. Dann im Übergang zum Patriarchat kamen die Götter dazu, Zeus zum Beispiel. Ich habe so die griechischen Mythen vor allem studiert. Und was man da sieht, waren Geschichten, wo Zeus eine Göttin nach der anderen vergewaltigt hat. Er hat sie vergewaltigt und diese Göttin wurden dann entweder zur Ehefrau oder zur Tochter von Zeus. Also keine Frau, die mehr autonom für sich steht. Und eben das Mittel, sie zu schwächen, war die Vergewaltigung. Auf der mythischen Ebene sind Abbilder von dem, was im gesellschaftlichen, im sozialen Kontext passiert. Und genau das geschah. Ich glaube nicht, dass im Matriarchat so viele Frauen vergewaltigt wurden, als es im Patriarchat der Fall ist. Es ist so massiv. Die Genitalverstümmelung wurde eingeführt. Unglaublich, Genitalverstümmelung wird verkauft als Initiationsritual ins Frausein. Mit jungen Jahren. Wenn eine Frau nicht verstümmelt ist, dann gilt sie nicht als vollwertige Frau. Das ist ein Gedankenkonstrukt, das kann nur aus dem Patriarchat kommen, um die weibliche Kraft zu schwächen. Also ich finde es immer noch so unglaublich. Aber die Länder, die das machen, für die ist es normal. Und das sind ja sogar Frauen, die das durchziehen. Also es ist so eine Gehirnwäsche geschehen, wo Dinge normal werden, die, wenn man wirklich verbunden ist mit Herz und Schoß, man nur den Kopf schütteln kann. Andere grausame Dinge wie im Mittelalter wurden die Keuschheitsgürtel eingeführt. Frau wurde abgeschlossen, wenn der Mann irgendwo rauszog. Frau sein Besitz, überhaupt die Ehe wurde eingeführt, gab es in matriarchaler Zeit auch noch nicht. Und Ehe hieß ganz lange Zeit, Frau ist Besitz des Mannes und damit auch verfügbares Sexualobjekt des Mannes. Und in vielen Ländern werden ja heute noch die jungen Frauen einfach in der Ehe verheiratet in jungen Jahren. Und das heißt eigentlich Vergewaltigung auf Lebenszeit in der Ehe. Und auch in unseren so weit entwickelten Ländern war das bis vor wenigen Jahrzehnten noch erlaubt. Also Vergewaltigung in der Ehe galt nicht als irgendwie grausame, gewaltvolle Tat, sondern sie war erlaubt, es war gebilligt. Es zeigt mir, es könnte ja tausende von Beispielen von dieser Art von aufzählen. Wie sehr es normal geworden ist, dass Frauen in der Sexualität missbraucht werden. Die Statistik zeigt, dass jede dritte Frau Gewalt oder Missbrauch erfährt. Jede dritte. Wenn man es umlegt auf die Anzahl der Frauen auf dieser Erde, ist es 1 Milliarde. 1 Milliarde Frauen. Und das ist normal. Es ist normal und es wird so wenig darüber gesprochen. Nicht mehr stellen wir immer die Nackenhaare auf. Und ich fühle mich gerufen, da einen Beitrag zu geben in der Welt, dass das anders wird. Und da fange ich mit den Frauen an. Also, dass Frauen zum einen die Wunde in sich selbst heilen, diesen Verschluss im Schoßraum, und wieder in ihre eigene Kraft zurückfinden. Die Auswirkungen von dieser Jahrhunderte, jahrtausendelangen Unterdrückung der weiblichen Sexualität und dann damit auch der weiblichen Spiritualität, weil das hängt bei uns ganz eng zusammen. Es hat sehr viele Auswirkungen von subtilerer Art in unserem weiblichen Körper. Menstruationsschmerzen zum einen. Menstruationsschmerzen ist für so viele Frauen auch Normalität. Für mich ist keine Normalität. Das muss überhaupt nicht sein. Aber Menstruationsschmerzen zeigt diese tiefe kollektive Wunde. Wenn die Frau anfängt zu menstruieren, da fühlt sich ihr Schoßraum. Und das, was uns im Unbewussten liegt, kommt stärker an die Oberfläche. Es kann nicht unterdrückt bleiben. Es ist einfach ein Reinigungsprozess, wo das, was hier so sonst unbewusst liegt, spürbar wird. Das äußert sich auch in dem PMS. Die Frau hat irgendwie schlechte Laune, wird aggressiv. Das ist all die jahrtausendelang unterdrückte Wut auch von Frauen gegen diese Unterdrückung. Das liegt alles im Menstruationsschmerz mit. Der Schmerz, den wir hier in uns tragen, kollektiv, auch wenn wir vielleicht in unserem persönlichen Leben keinen Missbrauch erlebt haben. Es ist ein kollektiver Schmerz, der hier aufgehen kann, gerade in der Zeit des Blutens. Dann, wie viele Frauen haben heute Gebärmutterkrebs. Myome, Zysten, alles Mögliche. Auch da sind persönliche Themen, mit Sicherheit sind es auch persönliche Themen, die da drin liegen, aber zum großen Teil auch kollektive Themen. Und es ruft nach Heilung, es ruft so sehr. Das weibliche Kollektiv, der weibliche Schoßraum ruft zu sehr nach Heilung, dass wir uns ihm zuwenden.
Was fragen?
Gleich am Schluss. Ich möchte gerne bis zu Ende, dann gibt es einen Raum für Fragen. Mich begleitet das Bild auch von dem Nebel von Avalonk. Der Mythos ist bekannt. Die Insel der Priesterinnen, wo das weibliche Wissen ganz lebendig gelebt wurde. Die versammelt ja hinter den Nebeln. Und mir kommt es vor, dass das Patriarchat eine Zeit ist, wo diese Insel eben und das weibliche Wissen und der Schoßraum hinter den Nebeln verschwand. Aber jetzt die Zeit ist, da die Nebel sich wieder lichten, die Insel wieder frei wird, Wissen wieder zugänglich wird. Das weibliche Heilungswissen wird wieder zugänglich. Immer mehr Frauen spüren zumindest die Sehnsucht nach Heilung. Auch die war ja lang vergraben. Und viele Frauen finden Heilung. Viele Schöße erwachen wieder. Ich erlebe das ständig in meinen Tempelseminaren. Wie zack, zack. Es ist wie alles bereit, um jetzt wieder heimzukehren und jetzt wieder aufzuwachen. Und es geht jetzt schon viel schneller als vor 10 Jahren, 13 Jahren, wo ich angefangen habe. Da war die Arbeit viel mühsamer. Man musste richtig durch dicke Schichten durcharbeiten und so viel durchfühlen. Und jetzt merke ich, ist es so, patsch, 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 es geht ganz schnell auf. Es ist wirklich reif und zwar schon viel Vorarbeit dahin getan. Aber meist braucht es schon nochmal diesen Impuls von Frauen, die diesen Weg schon gegangen sind und die Hand reichen können. In meinen Einzelsitzungen zum Beispiel erlebe ich immer wieder, wie Frauen kommen und auch Themen mitbringen, dass sie sagen, zum Beispiel, sie spüren, dass das kollektive Feld der Hexenverfolge noch in ihrem Körper ist. Sie kriegen da innere Bilder von Scheiterhaufen, Missbranntsein oder Folterung. Und getrauen sich nicht mehr hier in ihren Schoßraum zu fühlen, weil hier in die eigene Kraft zu kommen, bedeutet Tod. Das ist lebensgefährlich. Dich hier in der Kraft zu spüren, ist lebensgefährlich. Das hängt noch ganz viel im weiblichen Kollektiv, in den Zellen fest. Und wenn ich mit den Frauen arbeite und ihren Schoßraum und ihnen einfach nur sage, dem Schoß sage, du, die Luft ist wieder rein. Die Luft ist rein, du kannst wieder vorkommen aus deinem Versteck. Es gibt keine Gefahr mehr. Ich bin auch da. Ich habe es geprüft. Du kannst, es ist die Zeit, du kannst deine weibliche Kraft wieder leben. Sie ist gebraucht. Ja, das kommt so tief an bei den Frauen. Oft ist noch Zweifel. Ich kann es noch gar nicht glauben. Ist das wirklich so? Und nicht, dass ich gleich wieder in den Kerker gesteckt werde. Es ist alles im Unbewussten einfach noch geschleichert. Und da, glaube ich, es braucht immer noch Transformationsarbeit, das aus dem Feld zu entlassen und zu reinigen. Aber es ist eben schon viel geschehen und es geschieht immer schneller und schneller. Ich möchte euch kurz zwei Heilungswege aus zwei Kulturen vorstellen, kurz anreißen. Denn eben, ich sagte das, auch altes Heilwissen taucht wieder auf. Heilwissen, was lange auch verborgen war, was jetzt wieder weitergegeben wird. Ich bin eine Sammlerin von diesen alten Strömungen, wo aus alten matriarchalen Zeiten noch wieder Wissen an die Oberfläche kommt. Und das eine ist aus Indien. Das hier sagt das Schoßraumchakra, the Holy Womb Chakra. Es gibt in Indien einen Ashram, da wird altes Wissen, was auf Palmblättern von den alten Rishis, also den alten Weisen Indiens, vor tausenden von Jahren niedergeschrieben wurde, ist auf Palmblättern in der Bibliothek gesammelt worden und wird jetzt wieder rausgegeben. Und eins davon ist eben das Wissen um das heilige Schoßraumchakra. Also die sagen, wir Frauen haben ein weiteres Chakra zu den Bekannten. Das ist dieses Chakra, was auf der Höhe der Gebärmutter liegt. Und sieht so aus. Also dieses Yantra ist eine energetisch-grafische Darstellung von diesem Chakra. Und dort ist auch das Wissen niedergeschrieben, wie wir dieses Chakra reinigen und aktivieren können. Da gibt es ganz viele Bewusstseinsfelder in diesem Chakra-Raum, von denen wissen wir gar nichts. Das ist, was ich meinte, wir wissen gar nicht, was der für ein Potenzial in uns hat. Es ist unglaublich. Wie ich das gehört habe, dachte ich, wieso erzählt dir das niemand? Dieses Wissen, das gehört in die Schulen. Das gehört in, jede Frau sollte initiiert werden als Frau sein. Gut, wir holen das nach, zum Beispiel im Tempelseminar, holen wir die Initiationen nach. Hier gibt es, die Inder arbeiten ja viel mit Yantra und Mantra. Mantra sind Schwingungen, das ist der, mit dem ich bestimmte Energien in mir aktivieren kann oder eben auch reinigen, transformieren, heilen kann. Und es gibt ein Hauptmantra für dieses Yantra, das ist hier unten niedergeschrieben, ich sage es einmal. Om Dim Ram Dim Ram Dim Ram Mama Kama Shaka Prakshalanavam. Om Dim Ram Dim Ram Dim Ram Mama Kama Shaka Prakshalanavam. Gibt es ein Mantra? Wenn ich das 108 Mal, 101 Tage praktiziere, kann ich mein ganzes Schoßraumchakra reinigen. Also man kann sich dort in diesem Ashram, wo ich war, wo mittlerweile auch in Deutschland bei initiierten Lehrern, initiieren lassen in diesen Schoßchakra-Reinigungsprozess, wo ich mit Hilfe dieses Mantras und des Yantra eben das gesamte Karma, was sich hier angesammelt hat, aus allen Zeiten reinigen kann. Es gehört noch bis zum Herzen, es ist ganz einfach dargestellt, aber das ist so der Hauptvorgang dieser Reinigung. Und das bedeutet, dass die verschiedenen Felder auch wieder aktiviert werden. Hier unten zum Beispiel, das hier ist die Verbindung mit der Kraft der Erde, mit Mutter Erde. Wenn das hier lebendig ist, dann spüren wir diese Verbindung, sie nährt uns, sie stärkt uns. Das hier oben ist die Verbindung zur geistigen Welt. Wenn das hier geöffnet ist, dann bin ich eigentlich immer online, verbunden auch mit der Kraft verschiedener Göttinnen, mit meinen geistigen Begleiterinnen. Das hier sind Felder, wenn das aktiviert ist, dann habe ich die Fähigkeit der körperlichen Selbstheilung erlangt, auch aus der Kraft des Schoßes, oder die Heilung des Herzens, Heilung von Verletzungen im Herzen. Das hier ist das Allerheiligste, der heilige Tempel in mir, der göttliche Funke. Und für jedes Feld gibt es wieder andere Mantren, wo ich praktisch die verschiedenen Felder reinigen und aktivieren kann. 101 Tage geht der Prozess jeden Tag. Ich habe den gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass mein Schoßraum vom zweidimensionalen zum multidimensionalen Raum geworden ist. Wirklich, wie wenn verschiedene Bewusstseinsfelder aufgegangen sind. Und ich mich seitdem sehr viel klarer fühle. Hier ist es ganz leicht geworden. Da saßen vorher Gewichte drin, die ich noch nicht mal gespürt habe. Aber in diesem Prozess werden die eben, wird dann spürbar, auch da fließt wieder was auf und da fließt wieder was ab. Wenn der Schoßraum licht und weit ist, ziehe ich auch lichte Wesen an. Das ist wie, ich heile die ganze weibliche Linie mit. Ja, weil wir tragen ja in unserem Schoß nicht nur unsere Geschichte, sondern auch die unserer Ahnen, unserer Mütter, Großmütter, Urgroßmütter. Und alles, was die in den Kriegen und sonst wo erlebt haben, das tragen die ja hier mit. Und das reinige ich alles mit durch diesen Reinigungsprozess. Also es ist ein Segen für die ganze Generation und alle die, die nach mir kommen. Ja. Ich drehe wirklich das Rad der Geschichte an, ganze Quantensprung weiter. Dann die indianisch-schamanische Tradition. Das von den Navajo-Indianern, die haben diesen Hochzeitskorb, so nennt sich das. Das heißt die Hochzeit vom physischen Schoß und spirituellen Schoß. Denn die haben genau gewusst, wir haben nicht nur einen physischen Schoß, unseren Schoßraum, sondern wir sind Spirit Womb. Also die Verbindung von Körper und Spirit ist hier in unserem Schoß zutiefst angelegt. Und dieser Korb symbolisiert den Schoßraum. Ich arbeite mit dem damit, dass ich den so auflege. Mein Schoß daran ist Spannung. Diese Öffnung ist die Öffnung der Vagina nach unten. Und das hier ist der Raum der Gebärmutter. Die schwarzen Felder hier sind die Pyramiden des Wissens. Also auch die haben das Wissen, dass wir hier ganz verschiedene Potenziale und Bewusstseinsfelder in uns tragen, die wir reinigen und aktivieren können. Sehr interessant, so ähnlich zu der anderen Tradition. Nur ja, in ihrer Sprache, in ihren Wegen. Und auch hier gibt es Schoßreinigungszeremonien, die sehr, sehr effektiv und sehr tief sind, die ich jeder Frau empfehle. Das gehört zum Grundwissen ins Frausein, wie wir unseren Schoß wieder reinigen, zu einem lichten Ort machen. Ja, dann meine Erfahrung ist, wenn dieser Ort erwacht, dann erwacht meine weibliche Würde, dann erwacht meine Spiritualität. Ja, es ist der weibliche Weg des Erwachens. Und ich bin mir bewusst, es ist noch eine relative Ebene. Es ist noch nicht das absolute Erwachen, was den dualen Raum transzendiert. Aber es ist wie, ich empfinde es wie, das Erwachen des Schoßes küsst schon diesen absoluten Raum des Erwachens. Es ist wie im Innersten schon verbunden, wie eine innerste Brücke, wo es sich im Inneren verbindet. Und wir Frauen von unserem Körper kommend, von der Arbeit mit dem Körper, mit dem Schoß, in diesem das absolute Erwachen als Ganzes erwachen und unser Frausein daran mitnehmen. Und das ist für mich, was ich möchte in meiner Ganzheit lebendig sein. Ich mag Frau sein, ich liebe Frau sein. Und ich habe auch das absolute Erwachen gekostet und erlebe viele Menschen, die im Absoluten erwacht sind, aber noch längst nicht als Frau oder als Mann erwacht sind. Ja? Das heißt es ja noch nicht, wenn ich im Absoluten erwache. Das ist nur dual. Das heißt, auf einer anderen Ebene ist das Frausein oder das Mannsein eben vielleicht noch nicht mit erwacht. Und ich habe hier noch genauso meine Themen wie vorher. Die zeigt sich vor allem in der Sexualität, oder in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Und ich kann natürlich auch diesen Weg gehen, vom absoluten Erwachen dann in mein als Mann und Frau Erwachen weiterreisen. Ja? Für manche ist vielleicht der Weg so rum. Für mich war der Weg so rum. Und ich empfinde das als den weiblichen Weg, ein urweiblicher Zugang zu dem, wo wir noch alles hin erwachen können, als verschiedene Stufen des Erwachens. Ja, danke. Soweit ist mal der Part von mir, den ich jetzt so reingebe. Ich kann mir gerade einen Moment nehmen in der Stille und vielleicht auch in deinen Schoß lauschen, was in dir resoniert hat, die Männer da waren. Und dann vielleicht den Raum gern verfragen. Ja. Gibt es Fragen dazu?
Ich habe eine Frage zum Übergang von Matriarchat zum Patriarchat. War das ein Übergang von einer Unterdrückung in eine andere oder war das ein Übergang von Freiheit in Unterdrückung?
Also es ist nicht das Gleiche mit umgekehrten Vorzeichen. Matriarchat ist nicht, eigentlich nicht das Umgekehrte. Das Matriarchat basierte zwar auf weiblichen Prinzipien, es war schon die Vorherrschaft von weiblichen Prinzipien, nur es hat so, dass die weiblichen Prinzipien dem Leben viel dienlicher sind. Ja, also weibliche Prinzipien handeln aus der Verbindung mit dem Lebendigen, aus der Verbindung mit der Herzkraft, aus der Fürsorge für alles Lebendige. Es ist ja, jede Mutter würde nie wollen, dass das Kind zu Schaden kommt. Ja, so wurde da ganz anders gefürsorgt für die Erde und für alles Lebendige auf der Erde. Aber dennoch glaube ich, es gab ein Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern. Es war keine gleichwertige Begegnung. Die Frauen waren einfach die in der Kraft waren und ich sage mal, in der Dominanz auch waren. Ich glaube nicht, dass sie die Männer gleichermaßen verletzt und unterworfen haben. Das habe ich nirgendwo gelesen. Aber es war trotzdem ein Gefälle. Wenn man die Göttinnenmythen anschaut, dann ist die Göttin so die autonome Göttin in der weiblichen Kraft und hat dann ihren Heros-Sohn. Ja, der Mann war oft mehr in der Sohnrolle. Selbst wenn er erwachsener Mann ist, galt er mehr als Sohn der Frau oder eben mehr in diesem Gefälle. Und ich glaube, es war ein nötiger Entwicklungsschritt, dass die Männer sich daraus befreit haben und sicher auch ein Wunsch von Frauen. Also so ist inzwischen mein Verständnis, dass die Frauen sich gesehen haben nach einem gleichwertigen Partner und dass die Männer gewusst haben, sie müssen ihren Weg in ihre männliche Kraft finden. Es ist wie, man kann das vergleichen mit der Entwicklung vom Jungen zum erwachsenen Mann. Irgendwann muss der Junge sich von der Mutter abkoppeln, loslösen und seinen Weg gehen. Und er findet ihn nicht über die Mutter, sondern besser über den Vater. Er muss sich erstmal im Männlichen finden und definieren und zum Mann heranwachsen. Ja. Und dafür ist auch heute ja so, dass der Junge erstmal die Mutter abwertet und wegschiebt und sich abtrennt. Das müsste wahrscheinlich nicht so massiv geschehen, aber so ist es. Und ich denke, das Gleiche geschah in großen Entwicklungslinien. Ja, dass der Mann, um sich selbst zu finden, seine Identität zu finden, erstmal das Weibliche begann abzuwerten und sich davon zu distanzieren, abzutrennen. Es war einfach so. Dass es so massiv wurde,
Schwer zu sagen, war das nötig oder nicht. Ich würde denken, natürlich, es war nicht nötig, aber es geschah einfach, wie es geschah. Dass es dieses Ausmaß annahm, wo ich denke, das hat den Mann auch nicht zur Selbstfindung geführt. Es kann nicht sein, dass der Mann sich über Gewalt selbst findet. Also ich denke, es ist entartet, dass diese Suche nach, wer bin ich in meiner Identität und Kraft als Mann, wie entartet ist. Und jetzt, so in der neueren Zeit, habe ich das Gefühl, dass die Männer beginnen, langsam ihren Weg des wahren Mannes oder einer erwachten Männlichkeit zu finden. Ja, wo es nicht mehr ist durch die Abwertung und Abgrenzung und Dominanz über die Frau, sondern gleichwertig. Männer suchen das Gleichwertige. Viel mehr als früher, denke ich, viel mehr. Und beginnen das Weibliche wieder zu ehren. Und ich denke, das ist wesentlich dann für die gleichwertige Begegnung, dass man sich gegenseitig in der eigenen Kraft wertschätzt und ehrt. Und die Verschiedenheit auch genießt. Aber eben zu deiner Frage. Es war ungleichgewichtig, aber es war nicht die Umkehrung. Es gab nicht diese Art von Gewalt im Matriarchat.
Ich glaube, das ist auch zeitlich damit zusammengefallen, dass die Menschen von einer Wildbeuterkultur, also wo sie nur gesammelt und gejagt haben, übergegangen sind zu einer bäuerlichen Kultur, also wo sie angebaut haben. Und dann, wenn Menschen Land anbauen, dann haben sie was zu verteidigen. Viel mehr, als wenn sie sammeln und jagen. Also das, dadurch wurde eben das Männliche dann so stark und so beherrschend.
Ja, es gibt sehr, sehr viele Theorien dazu. Das ist auch eine Theorie. Aber ich glaube, es gab vorher gar nicht den Gedanken, dass es so viel verteidigen muss. Weil es war ein viel friedlicheres Zusammenleben. Ich glaube, dass bestimmte Gedankenfelder von verteidigen müssen und bekriegen müssen oder eben die Sexualität der Frauen vereinnahmen können, die gab es vorher gar nicht so. Das sind Gedankenfelder, die da entstanden sind erst. Die weibliche Kultur war eine zutiefst verbundene. Es war auch ein ganz mythisches Weltbild, in dem die Menschen lebten, sich. Also alles war verlebendigt, jeder Stein, jede Pflanze war verlebendigt, ja, hatte man verehrt. Der Götterhimmel war ein Pantheon. Später im aufkommenden Patriarchat gab es diesen Pantheon nicht mehr, dann gab es die Monokulturen haben sich entwickelt. Die gab es ja erst ab da mit dem alleinigen Gott. Und es war immer so ein Machtaneignen und Dominanz, Macht ausüben über andere, andere unterdrücken, um die eigene Macht zu stabilisieren. Und dieses System, das gab es vorher so nicht. Trotzdem gab es ein Gefälle zwischen Mann und Frau, aber es war anders geartet, es war nicht von diesem Beherrschen bestimmt.
Kannst du was über deinen Tempelgruppen sagen? Oder was du anbietest?
Also was wir genau dafür Arbeit machen?
Ja, oder ja, welche Form genau?
Zunächst ist es mir immer wichtig, unter den Frauen einen Raum der Schwesternschaft aufzubauen, also einen Raum der Verbundenheit, des Vertrauens, der gegenseitigen Unterstützung und zu sehen, wir sind hier alle gemeinsam auf dem Weg. Wir sind hier alle in dieser Zeitraumkoordinate inkarniert, um an der weiblichen Heilung, die Heilung des Weiblichen und darin unsere Schritte zu gehen. Und in diesem Raum der Schwesternschaft, des Vertrauens, wenden wir uns dann unserem Schoßraum zu. Und das beginnt so in mehreren Schritten. Also es baut auf dem Thema der Selbstliebe zum eigenen Körper als Ganzes. Dann ist die Gebärmutter im Mittelpunkt. Und wir machen Schoßreinigungszeremonien. Später lernen wir die Yoni-Massage kennen, Yoni-Selbstmassage. Es gibt Verehrungsrituale für den Schoß. Das ist auch ein ganz wichtiges Element. Den Schoß zu ehren und zu segnen. Weil der Schoß hat so viel an Demütigung erfahren, kollektiv, dass jedes Ehrungsritual für den Schoß heilender Balsam ist. Und das machen wir zum Beispiel. Eine Frau sitzt auf dem Thron und wird geehrt und gesegnet in ihrem Schoßraum. Ganz tiefes, tiefes Heilungsritual. Es geht um die Kraft der Hingabe. Es geht darum, dass wir lernen, was ist unsere weibliche Sexualität, dass wir die tiefer erkennen, spüren, verstehen lernen. Dann, dass wir kommunizieren lernen über unsere sexuellen Wünsche. Weil ich erlebe immer wieder, Frauen sind in ihrer Sprache verstummt. Wir können uns oft in der Sexualität nicht mehr Stimme geben. Und das üben wir im Frauentempel. Über intime Erfahrungen, Empfindungen und Wünsche uns Stimme zu geben, Wünsche auszudrücken. Und der letzte Teil ist Versöhnung mit dem Mann. Auch als kollektive, persönliche und aber auch als kollektiver Schritt der Versöhnung. Es gibt parallel zum Frauenjahrestraining ein Männertraining. Und zum letzten Modul kommen wir zusammen. Das heißt, die Männer haben für sich gearbeitet an erwachter Männlichkeit. Wir haben gearbeitet an erwachter Weiblichkeit. Und dann ist das Zusammenkommen für die Versöhnung. Es ist für mich ein Modell, wo ich mir wünschen würde, es würde jeder nach der Schule so ein Initiationsritus durchlaufen, um wirklich so Altlasten hinter uns zu lassen und uns ja, in neue erwachte Beziehungen zwischen Mann und Frau zu finden.
Ich würde gerne mehr über diese 101 Tage wo man das macht. Also,
Gehst du mal schnell ins Auto und holst den Flyer? Ich habe Flyer mitgebracht und die wollte ich auslegen. Ich habe Flyer vom Jahrestraining und auch von dem Schoßchakra-Prozess dabei.
Ich habe mich schon gewundert, dass da keine Flyer liegen.
Ja, ja. Also es gibt in Deutschland initiierte Lehrerinnen, die dort ausgebildet wurden und die Autorisierung haben, diesen Prozess hier weiterzugeben. Das ist gut geschult. Und dann kannst du auf den Flyern, siehst du, welche Frau das anbietet. Und du kannst auch Schoßchakra-Prozess eingeben und siehst du in Deutschland, wer das anbietet. Es sind ein oder zwei Wochenenden, wo du initiiert wirst. Aber diesen Prozess, den machst du dann selbst für dich. Ja, du wirst dann nur initiiert, kommst das Mantra über Shaktipat, über das dritte Auge in ein System gepflanzt, kriegst noch anderes Wichtige vermittelt, um diesen Prozess gut durchzugehen, denn der ist schon sehr intensiv. Man sollte nicht einfach alleine anfangen. Der ist sehr intensiv und nachhaltig.
Wo kommt das her? Oder wo wurde das gestartet? Also die wurden irgendwo ausgebildet.
Genau, das ist der Ashram in Indien von Sri Kaleshwar, das heißt der Swami Sri Kaleshwar, und der Ashram heißt auch Seoul University. Also es wurde ganz viel Seelenwissen dort vermittelt und eines ist eben die Heilung des Schoßchakras.
Und wo ist das dann?
Das ist nördlich von Bangalore, in der Nähe von Penukunda. Da, wo der Sai Baba Ashram ist, dort in der Nähe.
Der hat auch zusammen mit was du und alles.
Genau. Ja. Genau, oder den Elementenprozess oder das Jesus-Prozess, der Prozess zur großen Mutter. Also. Freiburg mache ich meine Einzelsitzungen. Kurse gebe ich aber an verschiedenen Stellen. Also das Jahrestraining ist in Parimal zwischen Kassel und Göttingen. Ich bin auch in der Schweiz. Auf La Palma gibt es Frauenretreats. Also verstreut.
Hast du einen Tipp, was man so machen kann? Auch so zum Beispiel also zum Thema Segnen oder zum Thema Schiffsraum, was man Übungen machen
kann? Ich kann mich also ganz einfach, setze mich entspannt hin oder lege meine Hände auf den Schoß, ganz normal oder mit dem Schoßraum Mudra, und lasse mich in meinen Schoßraum atmen, die Augen geschlossen, ich spüre nach unten. Ich verbinde mich innerlich mit dem Energiefeld der Gebärmutter, also das heißt, meist spüren wir die erstmal so nicht, aber mit meiner Aufmerksamkeit, Energie folgt der Aufmerksamkeit, also ich lenke meine Energie zur Gebärmutter hin. Die ist oberhalb vom Schambein, dahinter.
Chaos groß. Und stell mir vor, wie sie da drin liegt, Birnenform, das schmalere Ende nach unten zum Muttermund, das breitere nach oben. Und atme in sie hinein. Versuche sie zu erspüren, ich spreche sie auch innerlich an, grüße sie, lade sie ein, sich mir zu zeigen in ihrem Energiefeld. Und dann, wenn ich mich eine Zeit lang da hinein versenke, öffnet sich der Raum und breitet sich aus. Und das ist ein sehr schöner Raum. Es ist wie eine ganz große innere Geborgenheit, ein inneres Zuhause, wie wenn du heimkommst zur eigenen inneren Mutter oder Großmutter. Gleichzeitig eine ganz große Weite und genährt sein. Also hier reinatmen und dieses Energiefeld sich ausbreiten lassen. Da liegt ganz viel Kraft. Du kannst die Energie dann eine Hand auch aufs Herz legen und die Energie nach oben zum Herzen atmen, dass die Verbindung gestärkt wird. Aber das hier ist wie unser zweites Herz. Und im Innersten ist es eigentlich immer hiermit verbunden. Nur scheinbar getrennt, aber diese Verbindung mag auch wieder richtig lebendig aktiviert sein. Kannst du dir auch vorstellen, über das Wurzelchakra-Wurzeln zur Erde auszufahren, die Verbindung zur Erde zu spüren. Ja, so ist eine ganz einfache Meditation, die dich aber sehr hier mit diesem Kraftraum verbindet.
Und es geht auch nach der Türkei.
Hast du Gebärmutter entfernt bekommen?
Ja. Ich denke, die Energie ist trotzdem.
Die physische ist dann entfernt, aber du hast immer noch den Energieraum in der Gebärmutter, der allerdings nochmal besonders gestärkt wird, um ihn auch zu spüren. Ja, erstmal fühlt es sich, wenn ich nicht damit arbeite, wie ein Loch oder leer an. Ich kann ihn aber stärken, auch zum Beispiel diesen Schoß-Chakra-Prozess. Ja, weil es ist ja nicht von ungefähr, dass die Gebärmutter entfernt wurde, irgendwas war da an störenden Feldern, an Verletzungen, die nicht aufgearbeitet wurden, alten Schatten. Die sind ja irgendwie immer noch vorhanden. Nur dass sie draußen ist, heißt nicht, dass die Themen gelöst sind. Das heißt, das ist nicht schön. Und darum empfehle ich jeder Frau da auch Schoßreinigung, dass du das aus deinem Energiefeld reinigst und eben deinen Energieraum neu aufbaust. Dann hast du den auch.
Das Jahrestraining, ist das denn einmal im Monat? Oder wie?
Nee, es sind 5 Module übers Jahr verteilt. Wir fangen im April an und es geht bis November. Dann so alle 1,5 oder 2 Monate unterschiedlich.
Über Wochenende oder länger?
Ein Wochenende, Donnerstag bis Sonntag immer. Und dann gibt es auch Frauenretreats auf La Palma von einer Woche. Und es gibt dieses Jahr auch das Frauensymposium Erwachte Weiblichkeit. Das ist im Oktober, 20. bis 23. auch in Parimal, wo viele Frauen zusammenkommen, wo ich andere Referentinnen eingeladen habe, also Frauen, die ich als Frauen der erwachten Weiblichkeit sehe. Wir werden zusammen, wir bilden ein gemeinsames Energiefeld, um erwachte Weiblichkeit spürbar werden zu lassen. Um wirklich da einzutauchen und das zu kosten, zu schmecken, ist wirklich zu erleben. Also da, das ist ein wunderbarer Raum, dieses Symposium.
Sind diese einwöchigen Retreats vergleichbar mit dem Jahrestraining, also inhaltlich?
Ja, also inhaltlich sind sozusagen die Extrakte aus dem Jahrestraining komprimiert in der Zeit und aber verbunden, dadurch, dass wir ja in einem Retreat sind und auf einer wunderschönen Insel, wo wir eben auch viel in der Natur sind und die Kraft der Elemente da in uns aufnehmen und auch darin nähern und entspannen. Weil das Weibliche, genau, das will ich vielleicht auch noch sagen, die weibliche Kraft entfaltet sich in der Entspannung. Es ist kein Trainieren oder Anstrengen, um dahin zu kommen. Das wäre kontraproduktiv. Das ging gar nicht. Das Weibliche kann sich nur entfalten in der Entspannung. Und darum geht es vor allem auch im Retreat, einfach ins Weibliche zu entspannen. Weil das, was erwachte Weiblichkeit ist, das ist im Grunde nichts anderes als unsere Natürlichkeit. Das ist nicht, boah, ich bin jetzt allein erwacht weiblich. Es ist einfach ein Zurücksinken in meine natürliche Kraft, die ist schon immer da, wenn diese Nebel von Avalon, wenn die weggezogen sind und ich da drin angekommen bin, zu Hause angekommen bin, dann ist es meine ganz natürliche Kraft, die ich schon immer hatte, irgendwie nur vergessen habe.
früh.
Ist der Brustraum da auch ein Thema? Also ich bin einfach gerade aktuell damit mehr beschäftigt, krankheitsbedingt, und würde mich, also vielleicht könnte ich da einfach auch was dazu sagen, Zusammenhänge zwischen Schoßraum und Brustraum.
Aha, Brustraum ist auch ganz wichtig für die weibliche Kraft, habe ich noch gar nicht so gesprochen, weil Fokus war jetzt ja Erwachen des Schoßes, ja. Und das habe ich für mich eben als der zentrale Ort, wo das weibliche erwacht, erlebt. Das war so mein Wissen. Aber natürlich, die Brüste sind auch ganz wichtige Zentren der weiblichen Kraft. Und anders polarisiert. Also hier bin ich im empfangenden Pol, mein Schoß ist der empfangende. Hier bei den Brüsten bin ich im gebenden Pol der Frau. Ja, hier ist sozusagen Minus, hier ist Plus. Die Frau schenkt vom Herzen. Wenn ich jetzt mal den Mann gegenüberstelle, der Mann empfängt vom Herzen. Der empfängliche Teil des Mannes ist das Herz. Hier schenkt die Frau die Liebe, der Mann empfängt. Der Mann gibt aus dem Lingam, aus dem Penis, die Frau empfängt. Also hier, so ist der Kreislauf, der heilende Kreislauf. Das heißt, auch hier, ja, das ist eine andere weibliche Kraft als hier. Hier ist eigentlich, meine Liebe will in die Welt fließen. Ja. Ich empfange die Kraft der Erde oder auch die Kraft des Mannes und fließe hier mit meiner Liebe in die Welt. Die Brüste sind eigentlich nichts anderes wie Ausstülpungen des Herzens. Die Ausstülpung des Herzens in die Welt, wo die Frau sich in ihrem Herzen ihre Liebeskraft der Welt schenken möchte. Ich kann genauso mit meinen Brüsten meditieren. Ja, meine Hände auf die Brüste zu legen, in die Brüste reinzuatmen, sie zu füllen mit meiner inneren Energie und dann mir vorstellen, wie meine Brüste hier meine Liebe in die Welt strahlen. Ja, die Mutter mit dem Neugeborenen, das ist ganz klar, hier verschenkt die Liebe über die Milch. Wir trinken Liebe mit der Milch. Aber eben nicht nur als Mutter fließt hier Liebeskraft, sondern auch als Erwachsene, also als Frau, die jetzt nicht gerade frisch Mutter ist. Und eben, das ist der andere weibliche Pool. Gut, dass du ihn erwähnst, dass wir kompletter werden. Der eben auch in die Welt will. Frauen, die eine tiefe Herzverletzung erfahren haben, ziehen sich die Energie der Brüste oft zurück. Entweder hat die Frau ganz kleine Brüste oder die Brustwarzen stülpen sich nach innen ein. Es hat immer auch mit was mit der Verletzung der Weiblichkeit, aber mehr auf den Herzraum konzentriert, zu tun. Ich hatte früher zum Beispiel ganz flache Brüste. Und erst im Zuge der Heilung meines Frauseins sind meine Brüste wieder so gewachsen, wie sie jetzt sind. Also auch das zeigt sich, wie ich als Frau in der Welt wirke, drückt sich auch über meinen Körper aus. Und der kann sich auch verändern. Ja.
Perukwas.
Eine ganz wunderbare Frau, die auch Schoßraumarbeit macht.
Perukwas.
Also
mit
Q-U-O-I-S.
Q-U-O-I-S. Perukwas.
Die macht auch Frauenarbeit, wo sie Frauen in die tiefe Kraft ihres Schoßes begleitet und von dort aus singen.
Wie würdest du denn das nennen, wo es hingeht, also wo Mann und Frau beide in ihrer Kraft sind? Also es ist dann weder Matriarchat noch Patriarchat, sondern wie würdest du das beschreiben? Wie sieht das aus?
Ja, ich sehe das als eine neue Ebene der Partnerschaftlichkeit. Weder das eine noch das andere Geschlecht ist dominant. Beide stehen in ihrer Kraft, beide haben ihre Wunden geheilt und begegnen sich als gleichwertiges Gegenüber. Und ich hatte es gerade von diesem Energiekreislauf zwischen Mann und Frau in der Intimität und Sexualität. Vielleicht dazu auch noch mal kurz was. Die größte Wunde der Frau empfinde ich ja hier im Schoßraum, wo ja Frauen uns hier in unserem empfänglichen Pol verpanzert haben. Ja, also kaum eine Frau empfängt wirklich so offen und angstlos in der Hingabe. Es gibt immer irgendwo so ein bisschen Vorsicht, dass mir nichts geschieht.
Vorsicht, dass ich nicht überholt werde. Vorsicht, dass ich mich nicht verletze, weil hier ist unser empfänglicher Pol. Also hier gibt es eine große Angst und Verpanzerung. Beim Mann ist es beim Herzen. Das adäquat wäre das Herz, weil das Herz ist beim Mann der empfängliche Teil. Ja, hier ist der Mann ganz im Sinne. Wenn die Frau mit zu heftigen Emotionen zum Beispiel auf den Mann kommt, da ist der Mann so, das ist mir gerade viel zu viel. Also dieses emotionale Überwuchtetsein, da ist hier so eine große Sensitivität, viel größer als bei der Frau. Die Frau, da fällt es oft nicht schwer, ihre Liebe zu verströmen. Und sie findet es dann immer so schwierig, dass der Mann diese Liebe in dieser Kraft, die sie verströmen will, nicht so nehmen kann. Ja, weil er hier auch so empfindsam ist wie wir hier. So wie wir hier Langsamkeit vom Mann wünschen in der sexuellen Begegnung, dass er uns ganz sensibel wahrnimmt und wir das ganz fein verbinden können, dann gehen wir auch in unserer Kraft auf. So ist es auch beim Mann, wo es ein duldsameres, langsameres Annähern und Warmwerden miteinander braucht. Und dann, wenn das geschehen ist, dann kann die Herzkraft des Mannes auch in aller Kraft aufgehen. Dann steht der Mann in seiner Herzkraft und die Frau in ihrer Schoßkraft. Und da verbindet sich das beides, männliche und weibliche, in schönster Weise. Dann potenziert sich beides, dann kann der Kreislauf wieder fließen. Die Frau schenkt im Herzen, der Mann empfängt, der Mann gibt im Lingam, die Frau empfängt. Beide können sich praktisch hochspiralen in dieser Potenzierung, die die Verbindung und die Vereinigung der männlich-weiblichen Energie kreiert. Und es wird was Neues sich kreieren. Ich bin mir sicher, wenn das geheilt ist, die Wunden in beiden, ich habe jetzt über die weibliche Wunde gesprochen, aber die Männer haben genauso ihre Wunden und nicht weniger. Das ist die männliche, ist auch total verletzt. Ich glaube, wenn beide ihre Wunden geheilt haben, dann wird unsere Erde eine ganz andere aussehen. Wenn der Liebesakt zwischen Mann und Frau wieder so einer sein kann, wo die Tiefe in der Tiefe fließt und die Energien sich frei ohne Angst austauschen können. Ich glaube, die Kriege wären nicht mehr möglich, wenn das Verhältnis zwischen Mann und Frau, diese intime Verbindung, so frei fließen könnte. Und wie diese Welt sich kreiert, wie die aussieht, das weiß ich nicht. Da bin ich auch ganz gespannt, ob ich die noch erleben werde oder erst die Nachfahren. Es ist der Weg in erwachte Beziehung. Genau, vielleicht eins noch, wo ganz wesentlich ist, dass wir nicht vergessen, wer wir sind. Dass wir uns nicht verwechseln. Das Gegenüber ist nicht mein Glücksgarant. Das ist nicht meine Quelle. Meine Quelle ist in mir. Und das müssen beide wissen. Also um ihre eigene spirituelle Verbindung wissen. Und das, wer sie sind. Das gehört für mich auch wesentlich in eine erwachte Beziehung. Weil wenn ich weiß, wer ich bin und was meine Quelle ist, dann suche ich das nicht fälschlicherweise beim anderen. Oft suchen wir nur fälschlicherweise beim anderen, was wir da gar nicht finden können. Und das endet nur in Frust und Enttäuschung. Aber wenn ich in meiner Anbindung bin und meine Quelle weiß und jeder dafür sorgt, dann ist die Begegnung eine Bereicherung, ein Geschenk für beide, wo sich die Energien potenzieren können. Und in aller Freiheit.
Ich hätte auch noch so eine Frage. Du musst ja jetzt nicht genau darauf antworten, aber ich würde es einfach mal so umreißen, was mich das Thema allgemein beschäftigt. Du hast ja schon gesagt, diese Kultur des Vereinnahmens der Frau, das ist mein Sexobjekt im Prinzip. Also entweder, so wie Osho gesagt hat, ich bezahle sie für eine Nacht als Prostituierte oder ich bezahle sie für den Rest meines Lebens als Ehefrau. Deshalb hat er gesagt, das ist lächerlich, wenn man über freie Liebe spricht, weil die wird ja nirgends praktiziert. Freie Liebe bedeutet ja eigentlich, dass wenn ich jetzt eine Frau sehe und ich die liebe und sie bereit ist, mich auch zu lieben, dass dann dieser Kreislauf da entstehen kann. Aber was ist mit diesen Vereinnahmen oder mit diesen Ansprüchen gegeneinander? Die Frauen sind eifersüchtig auf die Männer und sagen, du gehörst nur mir und umgekehrt. Das ist doch dann immer so ein Konglomerat. Es gibt ja nichts Freies eigentlich. Also, wie kommt man, oder ist Freiheit überhaupt, ist das sinnvoll oder nicht? Ist das Ziel?
Also meinst du Freiheit in polygamen Beziehungen?
Ja, da ist jetzt das Wort Beziehung wieder. Das heißt Beziehung.
Also in Nicht-Beziehung.
Wenn wir von Beziehung sprechen, dann ist es ja immer fest. Aber eine Beziehung kann ja auch kurzfristig sein oder sie kann nur so einen Augenblick andauern oder frei sein.
Also meinst du einfach
sexuelle gelebte Freiheit?
Das ist das Extrem, aber es reicht ja schon weniger aus, damit andere dann schon Eifersucht ausdrücken oder sonstige Besitzansprüche auf die Frau oder auf den Mann haben. Wie steht es um dieses Konzept der Monogamie? Das würde mich interessieren. Kommt man da überhaupt raus? Gibt es freie Liebe? Also gibt es das wirklich, dass das gibt es ja dann nur unter ganz wenigen Leuten, die es wirklich bereit sind, sagen, ich habe jetzt einen Partner, aber ich habe jetzt eine Anziehung zu dir, eine Attraktion zu dir und die würde ich jetzt gerne in irgendeinem Maße ausleben.
Steht trotzdem die Frage noch nicht ganz.
Ja, die Frage ist, kann man das überwinden, diese Beziehung zwischen Mann und Frau, also diese Feste, diese
die Monogamie.
Ehe und ja, hat es einen Sinn, das anzustreben, so wie Osho es gesagt hat, oder bringt es oder ist es nichts durchführbar?
Also, ich kann jetzt ganz persönlich meine Meinung dazu sagen oder eigene. Erstmal, für mich ist eine monogame Beziehung nicht per se unfrei. Ich kann total frei sein in einer monogamen Beziehung. Ich kann frei lieben in einer monogamen Beziehung. Die Freiheit ist nicht die Freiheit, dass ich nicht zu einem anderen Partner gehen dürfte, sondern die Freiheit ist in mir, in meinem eigenen Herzen. Und meine Wahl, mit diesem einen zu sein, meine freie Wahl. Das kann ich so wählen und wenn beide das so wählen, aus der Freiheit. Ja, ich muss mir keinen Impuls abdrücken. Es ist einfach meine Freiheit, das so zu wählen. Dann würde ich sagen, wird diese Beziehung zu einer heiligen Beziehung und öffnet einen besonderen Energieraum, der sich nicht öffnen würde im Polygamen mit verschiedenen Menschen sein. Also Freiheit ist für mich nicht abhängig von ob monogam sein oder polygam sein.
Wenn ich aber dann gerade Lust habe, das ist das falsche Wort vielleicht, aber wenn ich dann gerade eine Attraktion zu einem anderen Menschen habe, dann hat ja mein Mind oder mein Konzept sagt ja, ich habe ja da einen Partner, den ich liebe, jetzt stimmt was nicht mit diesem Konzept. Und deshalb verdrücke ich mir einfach jetzt diese innige Beziehung mit dem Beziehungspartner, mit dem Neuen, also ist ja kein Neuer, sondern einfach nur vielleicht eine Stunde, wo man sich gegenseitig wahrnimmt. Aber der Mind sagt halt immer, das darfst du nicht, und das Konzept und die Gesellschaft.
Ich denke, es gibt für verschiedene Menschen verschiedene Wahrheiten. Und für den einen mag es total stimmig sein, polygam zu leben, für den anderen total stimmig monogam. Ich habe alles ausprobiert. Ich habe eine ganze Zeit polygam gelebt. Ich hatte eine feste Beziehung und wir haben auch mit anderen Sexualität gelebt. Und ich habe monogame Beziehungen erlebt. Also ich habe Verschiedenes und Verschiedenes war für mich in verschiedenen Phasen meines Lebens wichtig. Und so kann auch für verschiedene Menschen verschiedene Modelle richtig sein. Wenn für dich richtig ist, deine Sexualität frei zu leben, also deinen Impulsen zu folgen, das ist eine Übereinstimmung mit der Partnerin, dann ist das deine Wahrheit, deine Stimmigkeit. Wenn es nach etwas anderes sucht, nämlich Vertiefung mit einem Menschen, dann ist das die Richtigkeit. Ich finde einfach interessant, was steckt hinter einem Impuls mit einem anderen Menschen, der nicht mein fester Partner ist, wenn ich einen habe, was steckt hinter dem Impuls? Da genauer zu forschen, was ist es eigentlich? Und da wird es spannend. Manchmal ist es hinweglaufen, weil es da gerade irgendwo nicht klappt und man einfach noch nicht die Tür gefunden hat. Und ich fände es spannender, da weiter zu forschen, was bringt uns als Paar tiefer in die Verbindung, als gerade mal mache ich halt woanders einen Ausflug. Oder suche ich vielleicht meine Selbstbestätigung als Mann, weil ich vielleicht meine eigene Berufung nicht so lebe. Und. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, also was meine Motivation eigentlich dazu ist.
Aber dieses Probieren, dieses Ausprobieren, das verhindert ja das Konzept der Gesellschaft. Also das heißt, ein Kind kann sich ausprobieren, das hat ja noch nicht das, aber du darfst es nicht und so. Und später als erwachsener Mensch, da bist du ja mehr eingefangen oder einbetoniert in diese Dinge. Das heißt, du kannst gar nicht austesten, was ist denn jetzt eigentlich meine Motivation für das, was ich da mache.
Ja, aber da gibt es zum Beispiel das ZEC, ein Gemeinschaftszentrum, wo sich Menschen versammeln, um dafür einen Forschungs- und Experimentierraum zu bieten und die sehr, sehr viel Wissen gesammelt haben, was Menschen, die diese Form wählen, sich zunutze machen können. Also dann könnte man zum Beispiel in so einen Raum gehen und da seine Erfahrungen zu machen.
kann man kurz verhalten, wenn es noch eine Frage gibt. Sonst würde ich dann jetzt einfach schließen.
Herr Hess, entschuldigen Sie noch mal einen Vortrag. Sagst du an, dass du gleich beim
Bei der Podiumsdiskussion war ich noch dabei. Aber keinen anderen Vortrag mehr.
Vielen Dank.
Wo ist die? Ich mache das um 13:30
Uhr. 13:30 Uhr unten im großen Saal. One Spirit Raum.
Ich lege jetzt hier noch Flyer aus von meinen Angeboten. Es gibt im Übrigen auch, das will ich noch zuletzt sagen, einen Verein Erwachte Weiblichkeit. Den haben wir vor 2 Jahren gegründet. Ich bin da jetzt erste Vorsitzende. Es ist ein Pool von Frauen, die sich für den weiblichen Weg interessieren, sich da berufen fühlen und sich vernetzen wollen mit anderen Frauen der erwachten Weiblichkeit oder die sind auf dem Weg dahin. Da gibt es auch einen Flyer dazu, zu diesem Verein. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Noch einen schönen weiteren Tag.